Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Donnerstag, dem 10. Februar 2011. Heute mit diesen Themen: Wie Kernkraftwerke die Immobilienpreise beeinflussen. Neue Studie von Universität Bern veröffentlicht. Großstaudammprojekt Belomonte unter Druck. Der Widerstand in Brasilien wächst. Entschärft die Schuldenkrise. Organisationen am Weltsozialforum in Dakar fordern Insolvenzverfahren für Staaten. Am Mikrofon ist der Michael Spahr. Schön hört dazu.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten heute von und mit Wilma Rall.
Der ägyptische Präsident Hosni Mubarak macht erste konkrete Reformschritte. Wie Vizepräsident Omar Suleiman im Staatsfernsehen sagte, soll ein Ausschuss Verfassungsänderungen erarbeiten. Der von Mubarak eingesetzte Ausschuss soll Präsidentschaftskandidaturen erleichtern und die Amtszeiten von Präsidenten begrenzen. Wer in diesen Ausschüssen sitzen wird, wurde nicht bekannt. Die Änderung der Verfassung ist eine der zentralen Forderungen der Demonstranten in Kairo. Zudem ordnete Mubarak eine Untersuchung der blutigen Auseinandersetzungen zwischen seinen militanten Anhängern und den Regierungsgegnern auf dem Kairoer Tahrir-Platz in der vergangenen Woche an. Für morgen Freitag ist in Kairo eine weitere Großprotestkundgebung geplant. Ein Bündnis von 5 Oppositionsgruppen rief die Menschen dazu auf, zu protestieren, bis Präsident Mubarak zurücktrete. Italiens Frauen haben für Sonntag in mehreren Städten Demonstrationen angekündigt. Geplant sind Flashmobs, Lesungen und Märsche. Sie wollen gegen Berlusconis Frauenbild demonstrieren. Die letzte Sexaffäre des Ministerpräsidenten hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Die Frauen wehren sich dagegen, nur als Hausfrauen oder hübsche Accessoires wahrgenommen zu werden. Zudem wehren sie sich gegen Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt und die mangelnden Möglichkeiten für externe Kinderbetreuung. Offizielle Unterstützung von Gewerkschaften oder Politik gibt es nicht. Trotzdem sagten sehr viele Politikerinnen, auch der Rechten, ihr Kommen zu. Gestern Morgen wurden in Niederbipp 3 Personen tot aufgefunden. Die 3 älteren Personen wiesen Schusswaffenverletzungen auf. 2 Faustfeuerwaffen seien gefunden worden. Ob es sich dabei um Armeewaffen handelt, wollte die Polizei nicht sagen. 3 Tage vor der Abstimmung über die Waffenschutzinitiative ist die Frage nach der Tatwaffe von hoher politischer Brisanz. Über die Hintergründe des Familiendramas im Oberaargau gibt's viel Spekulationen und wenig gesicherte Informationen. Die Polizei schreibt in ihrer Mitteilung, es dürfte sich um einen Beziehungskonflikt handeln. Die Migros Breitenrain in Bern darf nicht wie geplant gebaut werden. Das Baugesuch erfüllt die Auflagen nicht, so das Urteil der kantonalen Baudirektion. Sie könne deshalb die 6 Ausnahmebewilligungen nicht erteilen. Die Migros will seinen Laden am Breitenrainplatz ersetzen. Im Neubau sind neben dem Laden auch ein Dienstleistungszentrum, Wohnungen und eine Einstellhalle vorgesehen. Die Stadt Bern erteilte die Baubewilligung, verschiedene Nachbarn haben Beschwerde eingereicht. Ihnen missfällt in erster Linie, dass das Gebäude viel höher werden soll als eigentlich erlaubt. Und die kantonale Baukommission hat ihnen Recht gegeben. Die Migros kann diesen Entscheid nun beim Berner Verwaltungsgericht anfechten. Zum Wetter. Heute ist es sonnig und mild. Die Temperaturen klettern auf frühlingshafte 11 Grad. Morgen Freitag und Samstag ist es ziemlich sonnig bei bis zu 10 Grad. Und am Sonntag ziehen dann wieder Wolken auf. Es ist wechselnd bewölkt mit teils auch Regen bei rund 6 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Hintergrundbeitrag. Nun ist es wissenschaftlich, Kernkraftwerke wirken sich massiv auf die Immobilienpreise aus. Bisher ging man davon aus, dass AKWs die Preise der Immobilien rund um die Kraftwerke nicht beeinflussen. Eine neue Studie der Universität Bern zeigt nun, dass diese Annahme falsch war. Die Studienergebnisse sind deshalb brisant, weil die Schweiz ein relativ dichtes Netz von AKWs hat und der Werteverlust der Immobilien demnach auch sehr viele Schweizerinnen und Schweizer betrifft. Wilmar All hat mit Donato Sconamiglio, Professor am Institut für Finanzmanagement der Universität Bern, gesprochen.
Professor Sconamiglio, Meinungsumfragen und Expertenaussagen ließen ja bisher darauf schließen, dass Kernkraftwerke keinen Einfluss auf die Preise von Immobilien rund um die AKWs haben. Sie belegen nun mit Ihrer Studie das Gegenteil. Können Sie die Haupterkenntnisse der Studie kurz zusammenfassen?
Also wir haben drei Erkenntnisse. Was wir festgestellt haben, ist, dass je näher Sie bei einem Kernkraftwerk Ihr Haus bauen oder ein Haus kaufen, umso weniger Wert hat dieses Haus. Dann die zweite Erkenntnis ist, dass die Leistungsfähigkeit oder die Größe der Kernkraftwerke einen Einfluss hat. Also je größer das Kernkraftwerk ist, umso mehr Respekt haben die Immobilienkäufer von diesem Werk und entsprechend sind dann auch die Abschläge etwas höher. Und die dritte Erkenntnis war, dass es Gemeinden gibt, die ganz nahe zu diesen Werken sind, die dann profitieren. Das heißt, der Wert sinkt, je näher Sie zu einem Kraftwerk gehen. Und wenn Sie dann ganz nahe sind, dann kann dieser Wertverlust kompensiert werden durch zusätzliche Vorteile, die Sie haben, weil Sie Arbeitsplätze haben oder Steuersenkungen möglich sind.
Sie sagen, Ihre Studie stehe im Gegensatz zu bisherigen Expertenaussagen und Meinungsumfragen. Doch erstaunt es wenig, denn wer wohnt schon gerne in der Nähe eines AKWs? Also was ist das Brisante an Ihrer Studie?
Ganz genau, das Brisante ist eigentlich, dass man das jetzt das erste Mal wirklich gemessen hat. Und man hat nicht die Leute gefragt, was denkt ihr von einem AKW, und ist dann in die Standortgemeinde gegangen, wo eher Personen wohnen, die das vielleicht etwas positiver beurteilen, sondern was wir hier gemacht haben, wir haben 36.000 Mal geschaut, was wurde effektiv bezahlt für ein Haus. Und das ist also die Stunde der Wahrheit, wenn jemand das Portemonnaie hervornimmt. Und dann kann man statistisch ermitteln, wie viel haben jetzt die Leute weniger bezahlt, weil sie etwas näher bei einem Leibstadt, Mühleberg oder Betznau, bei einem Kernkraftwerk, sich befinden.
Wie groß sind denn diese Unterschiede bei den Immobilienpreisen? Also geht es hier um einige 100 Franken oder 1000 Franken? Um wie viel geht es da?
Also wenn Sie ein typisches Haus nehmen von 700.000 Schweizer Franken, das ist so ein typisches Einfamilienhäuschen mit 5,5 Zimmer, dann kann das gut 70.000 Schweizer Franken, also knapp 10% ausmachen.
Diese neuen Erkenntnisse der Studie sind ja nicht nur für die Berner Bevölkerung brisant, im Moment, die am Sonntag in einer Woche über ein neues AKW in Mühleberg abstimmen, sondern für einen sehr viel grösseren Teil der Schweizer Bevölkerung.
Ja, es ist richtig. Also wenn wir analysieren, wie viele Schweizer 15 Kilometer oder näher zu einem Kernkraftwerk wohnen, dann sind das 700.000. Also fast jeder Zehnte ist davon betroffen. Wenn wir den Kreis etwas weiterziehen auf 20 Kilometer, dann haben wir schon 1,2 Millionen. Was wir hier einfach analysiert haben, ist der negative Effekt dieser Anlagen. Auf der anderen Seite haben diese Anlagen natürlich auch, wie wir alle wissen, einen großen positiven Effekt. Das heißt, hätten wir diese Anlagen nicht, hätten wir ein gröberes Versorgungsproblem. Also das ist auch ein wichtiger Punkt.
Sie haben gerade die Vorteile auch der AKWs angesprochen. Am 13. Februar stimmt die Berner Stimmbevölkerung über den Bau eines neuen AKWs in Mühleberg ab. Ist das jetzt purer Zufall, dass die Studie jetzt publiziert wird?
Nein, das ist kein Zufall. Wir haben uns überlegt, sollen wir warten bis nach der Abstimmung oder nicht. Aber ich denke, dass das wichtige Informationen sind. Die zeigen, dass diese Standorte auch einen Preis haben. Also das heißt, es gibt auch Kosten. Und es ist wichtig, dass man diese Informationen hat, ohne dass man jetzt irgendeine Anti-AKW-Stimmungsmache verfallen würde. Also es geht einfach darum aufzuzeigen, dass die unmittelbarsten Standortgemeinden, die profitieren, aber die Gemeinden, die 2-3 Kilometer weiter weg sind, die haben einen Wertverlust erlitten. Und wenn man die Leistungsfähigkeit eines AKWs erhöht, gehen wir davon aus, dass das auch einen Einfluss haben wird auf die Immobilienwerte in den umliegenden Gemeinden.
Sagt Donato Sconamiglio, Professor am Institut für Finanzmanagement der Universität Bern.
95,6. Rabe Info.
Das Riesenstaudammprojekt Belo Monte in Brasilien gerät zunehmend unter Beschuss. Die Staatsanwaltschaft des betroffenen Bundesstaates hat Beschwerde eingereicht. Nationale und internationale Organisationen fordern den sofortigen Abbruch des Projektes. Gestern wandten sie sich in einem offenen Brief an die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff. Gleichzeitig wurden der Präsidentin mehr als eine 500.000 Unterschriften übergeben. Die Proteste werden breiter und lauter. Nachdem das Belo Monte Wasserkraftprojekt Ende Januar eine weitere wichtige Hürde genommen hat. Einzelheiten im Bericht von Wilma Rall.
Der Belo Monte Staudammkomplex ist im Norden Brasiliens geplant, am Xingu-Fluss, einem Seitenarm des Amazonas. Der Fluss soll zu zwei Seen angestaut werden, mit einer Fläche so groß wie der Bodensee. Belo Monte soll das leistungsmäßig drittgrößte Wasserkraftwerk der Welt werden. Es soll 11% des gesamten brasilianischen Strombedarfs decken. Das Staudammprojekt ist gigantisch und entsprechend heftig ist auch der Widerstand dagegen. Gemeinsam mit 85 anderen brasilianischen und internationalen Organisationen kämpft auch die Gesellschaft für bedrohte Völker GFBV an vorderster Front gegen das Staudammprojekt Belo Monte. Christoph Wittmer, Geschäftsleiter der GFBV.
Für uns ist es so, dass das ganze Gebiet mal den indigenen Völkern, den Indios im Amazonas gehört hat und ihnen nun Stück für Stück weggenommen wird. Und dass die Indigenen nie gefragt wurden, was ihre Position ist. Das ist wie wenn man jetzt einfach einen Riesenstaudamm in einen Schweizer Bergtal bauen würde, ohne dass die Bevölkerung überhaupt gefragt wird. Deshalb wehren wir uns auch dermaßen klar dagegen.
Nach Angaben der brasilianischen Indio-Bewegung Xingu Vivo ist der Lebensraum von rund 20.000 Menschen akut bedroht. Ende Januar hat das Belo Monte-Projekt eine weitere wichtige Hürde genommen. Die brasilianische Regierung hat das Staudammprojekt partiell genehmigt.
Formal juristisch gibt's das gar nicht. Deshalb sagen wir, das ist ein nicht legaler Entscheid. Es darf nur eine Gesamtgenehmigung, wenn alle Bedingungen erfüllt worden sind und die sind nicht erfüllt. Und deshalb haben sie dann so quasi etwas Neues erfunden, eine partielle Genehmigung. Und jetzt darf mal Land gerodet werden, es dürfen jetzt Straßen gebaut werden. Aber natürlich immer im Hinblick, das Ganze wird dann nämlich schon noch ganz bewilligt.
Die Regierung stützte sich bei ihrem Entscheid auf die Lizenz der brasilianischen Umweltbehörde IBAMA. Diese hatte der Rodung von fast 240 Hektar Urwald zugestimmt. Bezeichnenderweise erst kurz nachdem der ehemalige Präsident der IBAMA von seinem Posten zurückgetreten war.
Die offizielle Begründung ist sehr wischiwaschi, er sucht sich einen neuen Job. Was wir aber wissen, ist, dass er extrem unter Druck gesetzt wurde von der Präsidentin und von all den Pro-Belo Monte-Menschen, dass er die Bewilligung sprechen muss, unabhängig vom Resultat der Analysen des Umweltprüfungsberichts, die die IBAMA gemacht hat. Man muss wissen, dass die IBAMA zum Teil gute Grundlagenarbeit gemacht wird, die nun nicht berücksichtigt werden aus politischen Gründen, weil einfach der Staudamm, der muss gebaut werden.
Kritisiert wird die Lizenzvergabe nicht nur vom ehemaligen Präsidenten der Umweltbehörde IBAMA. Auch die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates, wo der Stausee zu liegen kommen soll, hat vor Gericht Beschwerde eingereicht. Sie kritisieren,
dass die normalen Prozesse und Abläufe, die bei so einem riesigen Bau befolgt werden müssen, nicht oder ungenügend berücksichtigt wurden. Also man kann sagen, ganz viele Bewilligungsschritte sind im Graubereich oder gar im ganzen illegalen Bereich entstanden.
Die Beschwerde der Staatsanwaltschaft aus dem Bundesstaat wird derzeit geprüft, mit laut Christoph Wittmer wenig Chancen auf Erfolg.
Wenn die das genügend begründen können, dann hat das aufschiebende Wirkung. Wir wissen aber, dass die Regierung derart eng verbandelt ist mit der Bundesanwaltschaft in Brasilia, das ist dann wie die Zentrale, die Höchstgestellte, und die wird wieder umstimmen. Und was wir sagen, Brasilien bewegt sich da immer noch ein bisschen im Rahmen einer Bananenrepublik.
Trotz aller Kritik seitens Umwelt- und indigenen Organisationen hält die Regierung weiterhin am Bau des Megastaudamms fest. Es geht denn auch um viel Geld. Laut offiziellen Angaben wird mit Investitionen von insgesamt 17 Milliarden US-Dollar gerechnet.
Rabe Info 95,6.
Im Moment findet in der senegalesischen Hauptstadt Dakar das Weltsozialforum statt. Verschiedene Organisationen aus dem sozialen Bereich und Gewerkschaften treffen sich, um Visionen für eine gerechtere Welt zu entwickeln. Eine Vision betrifft die Schuldensituation der Staaten, insbesondere die Schuldenkrise, die seit der Finanzkrise die Länder im Norden und Süden plagt. Nun fordern Nichtregierungsorganisationen neue Regeln für eine bessere Schuldengerechtigkeit. So sollen Staaten wie private Unternehmen Konkurs anmelden und ein Insolvenzverfahren in Gang setzen können. Auch die Organisation Aktion Finanzplatz Schweiz steht hinter dieser Forderung. Sie fordert die Schweiz auf, ihren Einfluss im Internationalen Währungsfonds sowie der Weltbank und der UNO geltend zu machen. Ich habe vor wenigen Minuten mit André Rothenbühler von der Aktion Finanzplatz Schweiz darüber gesprochen, was in der derzeitigen Krise besser gemacht werden sollte.
Ja, wir meinen, neue Kredite, um alte Schulden zurückzuzahlen, löst das Schuldenproblem auf Dauer nicht. Was uns aber sauer aufstößt, ist die Tatsache, dass letztlich mit diesen Krediten die Profite der Banken und Investmentfonds abgesichert werden sollen. Wir finden, man müsste auch die privaten Investoren, die mit risikoreichen und spekulativen Geschäften auch zu den Schuldenproblemen in den Ländern des Nordens und den Ländern des Südens beigetragen haben, man müsste diese privaten Investoren auch zur Verantwortung ziehen. Das heißt, sie müssten letztlich im Rahmen eines geordneten Insolvenzverfahrens auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten.
Seit dem Beginn der Finanzkrise standen bei uns vor allem die Länder des Nordens im Fokus, die in riesige Schuldenkrisen reingerutscht sind. Wie sieht es anderswo aus?
Gerade in den Ländern des Südens bahnt sich eine neue Schuldenkrise an. Viele arme Länder, die vor kurzem noch weitgehend entschuldet waren, sind durch die globale Finanzkrise wieder in eine massive Schuldensituation geraten.
Und wer soll jetzt genau etwas unternehmen hier?
Gut, jetzt ist natürlich die internationale Staatengemeinschaft, die aufgerufen ist, möglichst rasch ein solches Insolvenz-, sprich Konkursverfahren für Staaten zu schaffen. Es gibt kein Insolvenzrecht für Staaten im Moment. Also Staaten dürfen eigentlich nicht Konkurs gehen. Wir möchten das ändern. Wir möchten auch, dass im Rahmen eines solchen Insolvenzverfahrens ein unabhängiges Schiedsgericht geschaffen wird, das dann über die Forderungen der Gläubiger entscheiden würde, wo Gläubiger und Schuldner auf gleicher Ebene quasi einander gegenüberstehen würden.
Schafft das aber nicht auch ein bisschen die Gefahr, dass wenn es zu solchen Insolvenzverfahren kommt, dass dann weniger Investoren gefunden werden können für diese Länder des Südens, die ja eigentlich auch Investitionen aus dem Norden sehr nötig haben?
Wir glauben letztlich klare Regeln für alle, auch den Gläubigern zum Vorteil gereicht. Ich denke, wenn allen klar ist, allen Investoren klar ist, dass es hier ein Verfahren gibt mit entsprechenden Kriterien, dann wird das letztlich auch dazu führen, dass die privaten Investoren vielleicht vorsichtiger und verantwortungsvoller sind, wenn sie Investitionen tätigen, weil sie eben sonst riskieren, dass sie einen Teil ihrer Forderungen letztlich abschreiben müssen.
Sagt André Rothenbühler von der Aktion Finanzplatz Schweiz.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, dem 10. Februar 2011. Die nächste aktuelle Ausgabe des Rabe Infos gibt es morgen um 11. In der Redaktion war Wilma Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.